Guten Abend, schön, dass ihr da seid zu Nuke 2025, zum ersten Talk an diesem Abend in diesem Raum. Wir haben heute Abend Daniela und Christoph hier, die uns etwas über Meeresschutz im Brettspiel erzählen.
Ja, vielen Dank. Ich bin Christoph.
Und ich bin Daniela.
Genau, und bei uns soll es jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten um Meeresschutz im Brettspiel gehen. Jetzt die Frage, warum machen wir das? Daniela und ich haben 2022 das Projekt Wissenschaftsspiele gegründet und wir beschäftigen uns auf unserer Homepage und auf so einem kleinen Instagram-Kanal mit wissenschaftlichen und anderen gesellschaftlich relevanten Themen im Brettspiel. Spiele dazu gibt es eine ganze Menge. Das geht von Spielen über Zellbiologie bis hin zu Zoologie, Evolution oder auch Sachen wie zum Beispiel ganz aktuell zwei Spiele. Da geht es in dem einen um die Schaffung von Schulen in Indonesien und in dem anderen um die queere Community im viktorianischen London. Also ein breites Themenfeld, was es sich auch mal lohnt, genauer anzuschauen. Heute soll es bei uns ganz konkret um Meeresschutz gehen. Und wir haben uns mal hier so drei Punkte ausgesucht, die wir euch näher bringen wollen. Zum einen das Meer, was bedeutet es uns und warum ist es bedroht? Dann haben wir euch zwei Spiele mitgebracht, die stehen auch hier vorne, die sich um das Thema Meeresschutz drehen. Und die werden wir euch ein bisschen konkreter vorstellen. Und im dritten Punkt haben wir dann noch ein paar Honorable Mentions, die auch ganz interessant sind. Genau, anfangen tun wir mit dem Meer. Hier mal so eine schöne Aufnahme, die habe ich auf Fehmarn, glaube ich, gemacht. Und ja, für uns in Schleswig-Holstein hat das Meer eine ganz besondere Bedeutung. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, wenn es mal stressig ist oder viel los war und man fährt dann so einen Tag ans Meer, am besten an eine Stelle, wo halt nicht so viel los ist, dann kann man da abschalten, man kann das nutzen, um Kraft zu gewinnen, man kann einmal durchatmen. Und es ist halt für uns ein gutes Naherholungsgebiet. Für viele andere hier im Land hängt aber noch wesentlich mehr daran. Ich meine, das ganze Land identifiziert sich mit dem Meer. Trotzdem ist der Nationalpark Ostsee im letzten Jahr gescheitert, als er eingerichtet werden sollte. Und man hat sich auf so eine Art Kompromiss geeinigt, nämlich den Aktionsplan Ostseeschutz 2030. Da gibt es jetzt das folgende Zitat. Die Meeresnutzung hat sich seit dem 20. Jahrhundert stark erhöht. In Schleswig-Holstein bestehen unter anderem mit der Fischerei, der Schifffahrt, dem Küstenschutz sowie dem Tourismus und der Erholung vielfältige existenzsichernde Nutzungsinteressen, die einerseits erhebliche Auswirkungen auf das Ökosystem Meer haben und andererseits zumindest teilweise von einem intakten Ökosystem abhängig sind. Jetzt möchte ich das zumindest teilweise schon mal in Klammern stellen, weil also wenn ich mir das so anschaue, hat, glaube ich, außer Schifffahrt jedes dieser genannten Gebiete die Voraussetzung, dass das Ökosystem irgendwie intakt ist. Und ja, von daher ist das so ein bisschen enttäuschend, dass das mit dem Nationalpark nicht geklappt hat. Aber immerhin. Das Meer ist also Lebensgrundlage für viele Leute, sei es jetzt aufgrund von Fischerei oder Tourismus, hat aber ebenso ökologische und kulturelle Bedeutung. Trotzdem ist es bedroht. Und was das Meer bedroht, das zeigt euch Daniela jetzt ein bisschen genauer auf.
Ja, wie man sehen kann, gibt es eine Menge Bedrohungen. Ich möchte nur mal ein paar Beispiele rauspicken. Stichwort Erdöl. Also ich glaube, wir alle haben sofort Bilder zu Öltankern im Kopf, bei denen vielleicht auch nicht immer alles so läuft, wie es soll und die schon diverse Male für Naturkatastrophen gesorgt haben. Bilder von irgendwelchen verschmierten Meeresvögeln etc. kommen einem da sofort in den Sinn. Wir haben es auch mit invasiven Arten zu tun, die eingeschleppt werden. Überfischung ist ein Thema, das wird, also die Fischerei generell wird gleich auch noch in einem der Spiele eine Rolle spielen. Und wenn wir wieder hier direkt vor unsere Haustür gucken, dann glaube ich, ist Munitionsaltlasten ein ganz gutes Beispiel. In Nord- und Ostsee liegen insgesamt 1,5 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten, die seit sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gezielt versenkt wurden, also ein Großteil derer, die da liegen, vor sich hin korrodieren und durch die halt enorm viele Giftstoffe ins Meer gelangen und man auch in Tieren, Plattfischen, Muscheln eben schon Spuren davon finden kann. Das haben diverse Studien belegt. Genau, dann ist natürlich auch noch ein Thema Eutrophierung, also Nährstoffeinträge ins Meer, die da nicht hingehören und die einfach den Lebewesen dort mit der Zeit schaden. Ja, das nur als ein paar Beispiele. Ich glaube, du kannst, genau, ja, das hier, glaube ich, ist auch ja nicht unbekannt. Plastikmüll, man geht davon aus, dass 3/4 des Mülls, die sich in den Meeren befinden, Plastikmüll ist, verschiedenster Art. Genau, und dass ungefähr 5 bis 12 Millionen Tonnen pro Jahr neu dazugekommen. Genau. Ja, dieses Thema wird uns auch in dem ersten Spiel, das ich euch jetzt vorstellen möchte, begleiten. Dabei handelt es sich um Fish and Flips. Fish and Flips ist ein Spiel von Kevin Loon, illustriert von Dominik Wendland, erschienen bei Gaia Games 2019. Es ist ein komplett kartenbasiertes Spiel. Ihr werdet gleich auch noch sehen, warum da so ein bisschen Tetris-Vibes bei aufkommen. Es ist für 1 bis 6 Spielerinnen ab 8 Jahren, auch sehr kindgerecht gestaltet, wie man sehen wird. Man spielt es in ungefähr 15 bis 30 Minuten. Kann variieren, auch deshalb, weil es verschiedene Missionen gibt, die man spielen kann, die dann den Schwierigkeitsgrad auch variieren. Und man kann es sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielen, wobei wir es, glaube ich, bisher immer kooperativ gespielt haben, uns genau darüber auch eine Menge Spaß bringt. Und hier sind die zentralen Themen Beifang in der Fischerei und Müll im Meer. Wie kommen jetzt diese beiden Themen innerhalb des Spiels zum Ausdruck? Das können wir gleich einfach schon mal direkt optisch sehen anhand dieses Bildes. Also hier sieht man einmal exemplarisch den Spielaufbau. Wir sehen oben rechts das sogenannte Meerestableau. Hier haben wir die Nachziehstapel der 2 Kartenarten, mit denen wir es zu tun bekommen, mit denen wir innerhalb dieses Spiels spielen. Einmal die Tierkarten und die Aktionskarten. Links daneben sehen wir die Fangschiffkarte. Die ist ganz wichtig, weil unser Raster, das darunter liegt, begrenzt wird nach oben hin. Es muss also in der quasi 7. Zeile liegen und stellt sozusagen die Meeresoberfläche dar und ist eben gleichzeitig das Schiff, von dem aus das Netz ausgeht, innerhalb dessen sich dann der Beifang befindet, das sich eben darunter auffächert. Also das ist unsere Auslage hier unten, die dann eben das Netz ist mit dem ganzen Beifang, den wir da eigentlich nicht drin haben wollen. Sieht man ja auch schon an der Art der Tiere, die man da sieht. Das sind welche, die man für gewöhnlich eigentlich nicht fischen möchte. Und wiederum darunter seht ihr noch die Aktionskarten. Wir sehen jetzt dann aber gleich einmal anhand eines beispielhaften Zuges, den wir so nach und nach durchgehen, wie diese Karten genau zum Einsatz kommen. Ziel des Spiels ist es natürlich, dass wir möglichst viele Tiere aus dem Netz befreien. Wie machen wir das? Das gelingt uns dadurch, dass wir Schwärme von Tieren bilden, die in dieselbe Richtung gucken. Das können wir bewerkstelligen durch die Aktionskarten, die wir haben. Wir als Spielende haben immer 2 Aktionskarten zur Verfügung und die können, wenn wir das Ganze kooperativ spielen, offen liegen und so können wir uns mit unseren Mitspielenden beraten, welche Aktionen gerade die sinnvollste ist. Innerhalb eines Zuges laufen wir verschiedene Schritte durch. Genau, das ist erstens die Bewegung. Dann dabei wird eine Karte entweder auf die Rückseite gedreht oder sie wird getauscht mit einer anderen Karte. Darauf folgt das Ausbrechen. Das bedeutet, an der Stelle werden dann die Schwärme, die wir gebildet haben, aus der Auslage entfernt. Darauf folgt das Sinken, das heißt, die übrig gebliebenen Karten sinken einmal ganz runter. Und danach folgt das Fangen, das heißt, unser Schiff, unser Fischer, holt wieder neuen Fang ein. Das heißt, es werden Karten nachgelegt. Wie kann jetzt sowas möglichst clever funktionieren, dass wir Tiere hier aus dem Netz befreien können? Wir sehen hier einmal unten rechts, dass schon Delfine beieinander liegen, die aber eben noch nicht in dieselbe Richtung gucken. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass zum Beispiel der Delfin, der hier den lila Hintergrund hat, irgendwie in die andere Richtung gucken kann. So hätten wir dann schon einmal einen Schwarm aus 3 Delfinen gebildet, die alle in dieselbe Richtung gucken und im nächsten Schritt dann befreit werden könnten. Wir können das mit der Karte, mit der Aktionskarte, die diesen markierten Fisch in der Mitte hat, bewerkstelligen, denn die erlaubt uns, dass wir eine Karte flippen. Das heißt, wir dürfen sie im Schritt Bewegung einmal auf die andere Seite drehen. So weiter. Das sieht dann genau so aus, wie wir es hier links sehen. Und weil dieser Fisch besondere Fähigkeiten hat, also jedes der Lebewesen, die wir hier im Spiel haben, hat besondere Fähigkeiten, ist es uns erlaubt, dass wir auch den Schwertfisch, der nebenan liegt, noch flippen dürfen. Denn der Delfin hat beim Flippen die besondere Fähigkeit, dass er ein weiteres Tier, das benachbart zu ihm liegt, flippen kann. So haben wir dann also nicht mehr nur den Schwarm mit Delfinen, sondern auch den Schwarm mit den 3 Schwertfischen, die wir jetzt auch befreien können. Genau, das dürften wir dann im nächsten Schritt tun, der eben das Ausbrechen aus dem Netz ist. Wir sehen hier unten links nochmal die Situation, wie wir sie gerade hergestellt haben. Und jetzt beim Ausbrechen entfaltet sich zusätzlich noch die besondere Fähigkeit des Schwertfischs, der beim Ausbrechen noch ein weiteres Tier, das benachbart liegt, mit herausschneiden kann aus dem Netz. Wir haben es also geschafft, dass wir die beiden Schwärme plus den Wal, der nebenan liegt, befreien können und hätten so innerhalb eines Zuges geschafft, 7 Tierkarten aus der Auslage zu entfernen, das heißt diese 7 Tiere zu retten. Im nächsten Schritt würden wir dann die Karten sinken lassen. Das sieht dann so aus. Und darauf folgt dann der neue Fang des Fischers und wir legen Karten in jeder Spalte nach. Das kannst du sehen, genau. Wie man jetzt hier sehen kann, ist es so, dass nicht nur Tiere hier im Spiel sind, sondern auch, wie es im Spiel genannt wird, nervige Müllkarten da sind. Und die machen uns jetzt mit der Zeit das Leben schwer. Das heißt, unsere Aufgabe ist es also nicht nur, diese Tiere zu befreien, sondern auch irgendwie mit diesem Müll umzugehen, der uns jetzt nach und nach unsere Auslage verstopft. Da gibt es 3 unterschiedliche Sorten. Das ist einmal der Plastikmüll, der einfach im Netz verbleibt und uns eben unsere Auslage verstopft. Wir haben zusätzlich den Metallschrott. Der bleibt nicht nur im Netz, sondern wir können ihn auch in keinster Weise bewegen. Das heißt, macht es noch komplizierter, was unsere Bewegungsfunktionen angeht. Und das Öl, das ist auch sehr fies, denn das beeinträchtigt sämtliche Fähigkeiten der Tiere, die rings drumherum liegen. Das heißt, wir können für clevere Kettenzüge eben die Fähigkeiten der Tiere nicht mehr unbedingt mitnutzen. Ja, also wie wir sehen konnten, ist es bei diesem Spiel so, dass wir sowohl dieses Thema Müll im Meer als auch das Thema Beifang verankert haben. Das Ganze funktioniert komplett, ohne dass man das Gefühl hat, es würde irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger jemand neben einem stehen und so, ne, ihr müsst auf das Meer achten und es ist an keiner Stelle belehrend. Es macht einfach Spaß, sich da zusammenzusetzen, zu tüfteln. Wie kriegen wir besonders gute Züge hin? Wie können wir die Fähigkeiten unserer Tiere besonders clever ausnutzen? Welche Aktion machen wir an welcher Stelle, um möglichst viele Tiere zu befreien? Und so, sind einfach diese 2 schon sehr ernstzunehmenden Themen auf eine ganz unterhaltsame, sehr irgendwie positive und auch kindgerechte Art verpackt.
So, das nächste Spiel, was wir mitgebracht haben, das ist Endangered. Endangered ist eigentlich ein modulares Spiel, in dem man vor eine Naturschutzaufgabe gestellt wird. Es gibt da verschiedene Szenarien. Jetzt hier im Grundspiel sind 2 dabei. Das eine, da geht es um Tiger, darum soll es heute nicht gehen. Das andere, das ist das sogenannte Seeotter-Szenario. Das Spiel, wie gesagt, wir müssen eine Aufgabe lösen. Das ist so ein bisschen Bedrohungsmanagement und das funktioniert, indem wir Würfel, die in diesem Falle unsere Arbeitskraft symbolisieren, einsetzen. Es ist für 1 bis 5 Spielerinnen ab etwa 10 Jahre, dauert um die 60 bis 90 Minuten und man spielt das auch kooperativ. Es geht hier um den Seeotter und der Seeotter ist ein sehr spannendes Tier. Der kann bis zu 150 cm groß werden, 40 Kilo schwer, ist also schon ein ordentlicher Brocken. Und er ist so im Nordpazifik beheimatet, also die Küste Kanada, Alaska, aber früher auch Russland und Japan, wobei die Bestände über die Jahre immer weiter zurückgegangen sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die intakten Populationen, die heute so vor der Küste von Kanada im Meer unterwegs sind, die gehen, glaube ich, auf nicht mal 70 Tiere zurück. Also der hat sich in den letzten Jahren erholt, aber es war knapp. Er ernährt sich von Weichtieren, Seeigeln und Schnecken, Muscheln, Fische auch manchmal. Und es gibt eine ganz interessante Forschungsarbeit von 2021. Da hat man herausgefunden, dass der Seeotter die genetische Diversität von Kelpwäldern erhöht. Also Kelpwälder sind Seetangwälder, die dort vor den Küsten im Meer sind und eine besondere Bedeutung haben. Die sind zum einen CO2-Senken, können also viel CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und sind damit auch relevant für den Klimaschutz, aber schützen zum Beispiel auch vor Küstenerosion und ähnlichen Sachen. Und dieses spezielle Seegras, was dort wächst, hat die Eigenschaft, dass es sich sowohl sexuell als auch asexuell vermehren kann. Und zwar funktioniert das dann dadurch, dass sich einfach, also die asexuelle Vermehrung funktioniert so, dass sich das quasi aus einer Pflanze immer weiterentwickelt, während es natürlich für die sexuelle Vermehrung eine Blüte geben muss, eine Blütung und dann eben Samen und Samenverbreitung. Jetzt ist es so, dass der Seeotter, dadurch, dass er Muscheln fängt, wohl den Grund des Meeres aufwühlt. Und dadurch fördert er die Blüte des Seetangs und damit die sexuelle Vermehrung. Das heißt, es kommt zu einer erhöhten genetischen Diversität dieser Pflanze. Und das wiederum sorgt natürlich dafür, dass sie resistenter ist gegenüber Umwelteinflüssen, weil je breiter das genetische Spektrum, was Pflanzen oder Tiere zur Verfügung haben oder auch wir Menschen, desto besser können wir auf äußere Bedingungen reagieren. Und deshalb ist eben der Seeotter durch diese Funktion als Gärtner, die er hat, auch im Prinzip ein Kämpfer gegen den Klimawandel, dadurch, dass er eben dafür sorgt, dass diese Kelpwälder beständiger und resistenter gegenüber anderen Einflüssen sind. Zurück zum Spiel. Hier ist jetzt mal so das erste Szenario aufgebaut. Das Spielbrett. Ihr habt hier eine Seeotterpopulation, die sich hier verteilt. Wir spielen das Spiel über verschiedene Jahre. Jedes Jahr ist dabei eine Runde. Und in jeder Runde ist jeder Spieler quasi einmal daran. Hier rechts gibt es Aktionen, die wir während unseres Zuges ausführen können. Und hier oben, diese Karten, die stellen Länder dar. Und diese Länder sind Teil der UN und wir müssen diese Länder innerhalb einer vorgegebenen Rundenanzahl, die abhängig ist von den Mitspielenden, dazu bringen, dass sie sich für unser Seeotter-Projekt einsetzen. Wir müssen sie also überzeugen. Das ist ein bisschen wie im richtigen Leben. Ziel ist es jetzt, oder andersrum, die Bedrohung, die gleich kommt, ist, dass es zu einer Ölkatastrophe kommt und sich das Öl hier immer mehr ausbreitet und unsere Tiere bedroht. Und wir müssen dann versuchen, zum einen die Länder zu überzeugen, gleichzeitig aber auch die Tiere vor dem Öl zu schützen. Dazu schlüpfen wir in verschiedene Rollen von Stakeholdern, die quasi in diesem Bereich des Umweltschutzes tätig sind. Wir haben hier Umweltjuristen, Investoren haben wir, aber auch Zoologen oder Dokumentarfilmerinnen. Und die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten. Zum einen so Einmalfähigkeiten, die jeder Charakter hat und die er nur der einsetzen kann, aber auch ein Deck an Karten, die es erlauben, neue Aktionen durchzuführen. Auf diesen Karten sind hier zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten abgebildet. Es gibt so dauerhafte Effekte, die spielt man aus und die bleiben dann im Spiel. Es sei denn, ein Effekt nimmt sie wieder raus. Oder wir haben hier andere Einmaleffekte. In diesem Falle zum Beispiel erhalten wir Geld. Oder wir können die Karten auch ausspielen, um zu diesen Aktionskarten, die auf dem Spielbrett abgedruckt sind, noch weitere Möglichkeiten zu bekommen. In der Regel ist das, dass man Tiere verschiebt, dass man diese Bedrohungsplättchen, in diesem Szenario halt das Öl, entfernen darf. Oder dass man Einfluss auf diese Länderkarten legen darf. Für die Aktion verwendet man die Würfel. wie gesagt, und die legt man dann hier auf diese Felder. Allerdings gibt es da noch einen kleinen Kniff, zu dem wir später kommen. Das sind die Länderkarten. Und um die Länder zu überzeugen, müssen wir zum einen hier diese Einflussmarker über Aktionen drauflegen. Aber es gibt auch hier eine weitere Bedingung. Bei Mexiko hier müssten wir zum Beispiel unser Geld zählen und die Anzahl an Geldmarkern, die uns noch zur Verfügung stehen, plus die Anzahl an Einfluss, den wir geschafft haben, auf dieser Karte zu platzieren, muss am Ende 12 oder größer sein. Dann haben wir dieses Land überzeugt. Wenn nicht, dann nicht. Von den 7 Ländern, die, glaube ich, auslegen, müssen wir bis zum Endtimer, glaube ich, 4 überzeugt haben, um zu gewinnen. Wie läuft jetzt so eine Runde ab? Das ist ja hier exemplarisch auf den Karten abgebildet. Wir haben eine Aktionsphase. Da dürfen wir unsere Würfel eben auf diesen Aktionskarten platzieren. Und jetzt kommt der Clou, der das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Die Augenzahl der Würfel, die wir einsetzen, muss auf der Karte immer ansteigend sein. Das heißt, wenn wir mit der 1 beginnen und ein anderer Spieler auch diese Aktion benutzen will, muss er mit einer 2 draufgehen oder halt dann wieder drüber. Das klingt jetzt erstmal, ja, kein Problem, aber je nachdem, wie die Würfel fallen, kann das durchaus tricky sein und man muss sich sehr gut absprechen und gegebenenfalls auch mal eine Aktion, die es eigentlich schon gibt, nochmal ausspielen. Das kostet dann aber wieder eine Aktion und so gerät man permanent unter Druck. Wenn der Spielerin die Aktionsphase durchgeführt hat, dann kommt die Nachwuchsphase. Wir müssen also versuchen, Otterpärchen auf dem Spielplan zu bilden. Dann werfen wir einen Würfel und wenn die Anzahl der Otterpaare plus 1 das Würfelergebnis trifft oder auch kleiner ist, dann bekommen diese Otter Nachwuchs. Das heißt, wir dürfen auf ein benachbartes Feld einen neuen Otter reinsetzen. Das heißt, je mehr Paare wir bilden, desto größer ist die Chance, dass wir auch Nachwuchs bekommen und die Population am Leben erhalten. Und danach kommt die Zerstörungsphase. Die Zerstörungsphase bedeutet, dass wir Zerstörungsplättchen, in diesem Falle Ölplättchen, nachlegen müssen. In der Regel sind das 2, hier auch, aber es gibt danach die Ereignisphase, wo wir Ereigniskarten ziehen und die kann hier uns nochmal ordentlich in die Suppe spucken und diese anderen Regeln beeinflussen. Ereigniskarten, das seht ihr zum Beispiel hier, beispielhaft 2. Die Ölkatastrophe ist ganz besonders schön. Sobald diese Karte ausliegt, werden nicht mehr 2 von diesen Ölplättchen gelegt, sondern 3. Oder hier ein Ölteppich, das ist passiert nur einmal. Da muss man einfach ein zusätzliches Verschmutzungsplättchen legen. Das heißt also, diese Karten üben nochmal ordentlich Druck aus und machen es noch komplizierter. Jetzt können wir hier mal gucken, wie so ein Brett sich im Laufe einer Partie verändert. Hier kann man jetzt sehen, wie das Öl sich verbreitet. Am Anfang kriegen wir es nochmal so ein bisschen unter Kontrolle. Dann wird es immer mehr und die Otter werden immer weniger. Weil jedes Mal, wenn ein Ölplättchen ein Otterplättchen trifft, dann muss der Otter entfernt werden. Dann lassen wir uns hier so an die Seite drängen. Das war schon ein Fehler. Kommen nochmal kurz zurück. Sind dann hier und das war's. Denn das nächste Ereignis war, dass wir eine Toxoplasma-Infektion bekommen und 2 Otter, die auf dem Spielplan sind, entfernen müssen. Das war unser letztes Pärchen, damit ist die Population ausgestorben und wir haben das Spiel verloren. Also das Spiel setzt einen permanent unter Druck. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Pandemie kennt, das funktioniert ein bisschen ähnlich. Da hat man halt die Krankheitswürfel, die immer wieder kommen und immer mehr werden und immer mehr Städte unter Quarantäne gestellt oder abgeschnitten werden. Hier ist es halt das Öl, was immer weiter kommt und sich ausbreitet. Und das Spielprinzip funktioniert ein bisschen ähnlich. Ich habe nur das Gefühl, in dem Spiel ist es noch gnadenloser. Also man hat permanent das Gefühl, unter Druck zu sein und kommt da nicht wirklich raus. Und deshalb lässt es einen vielleicht auch so ein bisschen diese Situation nachfühlen, in der tatsächlich diese Aktivisten sind, die versuchen, solche Populationen zu retten, die halt diesen permanenten Druck und diese permanente Hoffnungslosigkeit verspüren. Trotzdem nicht aufgeben, weitermachen, denn manchmal kann man es auch in der letzten Runde noch rumreißen. Haben wir auch schon geschafft. Und das ist dann natürlich ein besonders belohnendes und gutes Gefühl. So, dann haben wir noch 3 Spiele mitgebracht, nee, 4 sind glaube ich sogar, 4 Stück mitgebracht, die wir euch nur kurz vorstellen möchten, die sich auch mehr oder weniger um das Thema drehen. Und genau, ich gebe mal wieder an Daniela.
Ja, ihr seht hier einmal Bilder zu eMission. eMission ist relativ aktuell, 2-3 Jahre alt. Hier schlüpfen wir in die Rollen von großen Nationen dieser Welt und versuchen, dem Klimawandel auf die Pelle zu rücken und in den Griff zu kriegen. Das machen wir auch über verschiedene Aktionen. Wir kriegen es regelmäßig noch mit zusätzlichen Krisen zu tun, die wir handeln müssen. Wir müssen versuchen, dass die Erderwärmung nicht zu sehr steigt und sie einzudämmen nach Möglichkeit. Ja, das bringt, das sind die Krisenkarten, ne? Ja, was die Krisen angeht, eben auch so Themen rein wie Überfischung, Schäden durch die Ölindustrie etc. Also hier haben wir ein Spiel, das sich nicht nur um Meeresschutz dreht, sondern ganz generell um den Schutz des Planeten. Genau.
Dann haben wir hier Endeavour Deep Sea. Das ist dieses Jahr zum Kennerspiel des Jahres gekürt worden. Hier schlüpfen wir in die Rolle von MeeresforscherInnen und haben kleine U-Boote, mit denen wir auf einem modularen Spielplan unterwegs sind, um das Meer zu entdecken. Wir können dabei eine Crew anheuern und versuchen, auf diesen Leitsten voranzuschreiten, um die Aktionen, die wir machen können, immer besser und stärker zu machen. Und in diesem Spiel gibt es halt auch Meeresschutzaktionen. Das sind diese hier. Die sind mit so einer kleinen Schildkröte gekennzeichnet. Hier übrigens wieder der Seeotter mit den Kelpwäldern, gerade passend zu Endangered auch. Und ja, das Spiel hat im Prinzip nicht direkt Meeresschutz zum Thema, aber es gibt eine Aktion, die Meeresschutz heißt. Das heißt, es weist darauf hin, aber es wird im Spiel nur so am Rande thematisiert. Was es aber macht, und das sehr eindrücklich ist, dass man auf diesen Plättchen oder auf diesen Feldern, die man hier entdecken kann, ganz tolle Sachen findet, die es dann auch in der Tiefsee wirklich gibt. Wir haben das mal aufgearbeitet. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei. Da haben wir einen Artikel dazu geschrieben, was in dem Spiel so alles zu finden ist.
Ja, hier haben wir Ecosystem Coral Reef. Das ist ein Spiel, bei dem wir versuchen, verschiedene Lebewesen, die sich im Ökosystem Korallenriff bewegen, möglichst clever zu arrangieren. Wir haben hier jetzt zum Beispiel auf dem Bild an den Clownfisch. Bei dem ist es so, dass wenn wir ihn möglichst benachbart zum Riff legen, er uns viele Punkte gibt, er gibt uns sonst eben keine Punkte. Es sei denn, er liegt neben Plankton, da er sich vom Plankton ernährt, also auch da bekommt er Punkte. Da müssen wir halt sehr genau darauf achten, welche Lebewesen platzieren wir wie zueinander, wie kommen sie möglichst gut an ihre Nahrungsquellen, in welchen Lebensraum gehören sie, um eben ja die maximale Punktzahl zu erreichen.
Genau, und das letzte Spiel im Bunde, das ist jetzt so ein bisschen kritisch zu betrachten, kann man darüber diskutieren, denn in diesem Spiel Conservas geht es tatsächlich um Fischerei. Wir sind Thunfischfischer, haben eine eigene Fabrik und versuchen Fischkonserven herzustellen. Jetzt fragt man sich, wo ist da der Meeresschutz? Ist doch Blödsinn. Nein, denn das Spiel hat eine kleine Mechanik, die ganz spannend ist. Wenn wir fischen wollen, dann haben wir hier Boote, mit denen wir rausfahren und wir ziehen solche Token aus einem Sack. In den Sack kommt hier eine Anzahl vorher festgelegter Token. Die ist auch erstmal fix. Es sei denn, wir entscheiden uns, den Fang nicht komplett zu nutzen, sondern legen zwei Tiere zurück ins Wasser. Und dann kann ein drittes Tier quasi in den Sack nachgekommen, denn auch diese zwei Tiere würden dann entsprechend Nachwuchs bekommen. Und so müssen wir es halt schaffen, zum einen unsere Ziele zu erfüllen, die wir als Fischer haben und unser Überleben zu sichern. Zum anderen müssen wir aber auch nachhaltig fischen, um dieses Gleichgewicht, das in diesem Beutel ist, der das Meer symbolisiert, irgendwie aufrechtzuerhalten. Im Prinzip geht es also um nachhaltige Fischerei. Und ich war auch erst skeptisch, was das angeht, aber das Spiel zeigt sehr eindrücklich, was passiert, wenn man zu gierig wird und wenn man anfängt, zu viel aus dem Meer rauszuziehen, dann ist es nämlich ganz schnell vorbei. Und dieses Abschätzen, was kann ich denn machen, wie viel kann ich rausnehmen und verzichte ich jetzt lieber auf das Geld und gebe dem Fisch wieder zurück, das ist schon ein Mechanismus, der einen vor spannende Entscheidungen trifft oder stellt. Und Deshalb ist auch hier der Meeresschutz in einer gewissen Weise durchaus vertreten. Genau, das war's. Wir haben unten einen Stand. Wenn ihr gleich Lust habt, dann schaut bei uns vorbei. Die 5 Spiele hier haben wir heute mitgebracht. Könnt ihr gerne ausprobieren oder auch einfach so mit uns quatschen. Ja.